Der Gastro-Branchentalk.
Ja, moin da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Gastro-Branchentalk. Heute wollen wir uns mal mit einem ganz speziellen Thema beschäftigen. Ihr seht es ja immer wieder, wenn ich in den Videos bin, trage ich bestimmte Kochjacken, Hoodies, Polo-Shirts. Und die sind immer von der Firma Karlowski. Und ich habe mir heute den Nils Karlowski eingeladen, weil ich das Thema Jacken und ja die Zukunft sozusagen, wie sieht die Zukunft aus für unsere Bekleidung, unsere Berufsbekleidung, das wollte ich mal beleuchten. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Nils.
Schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich.
Ja, dafür nicht, um Gottes Willen. Nils, wir sind ja mit den Gastro-Piraten, ich glaube jetzt schon fast 10 Jahre mit Karlowski befreundet. Ich will nicht sagen verheiratet, weil wir haben keine Sponsorenbeziehung, also wir kriegen kein Geld von euch, sondern wir tragen eure Sachen aus Leidenschaft. Also so wie wir mit den Messern der Firma Dick immer super gerne arbeiten, da habe ich ja auch mal im Podcast die Story erzählt, dass mein Vater immer noch ein Messer hat aus seiner Lehrlingszeit. Er hat dann Küchenmeister gemacht. Jetzt ist er im Ruhestand. Er geht jetzt auf die 70 zu und er arbeitet immer noch mit dem Dick-Messer aus seiner Lehrlingszeit. Also da finde ich, ist eine Beständigkeit total genial. Was ich schon mal vorab sagen kann, ich trage teilweise noch Kochjacken, wobei ich koche nicht so viel wie ihr da draußen wahrscheinlich. Ich bin nicht jeden Tag in der Küche, aber die Hoodies zum Beispiel, die trage ich jetzt seit sie eigentlich rausgekommen sind, als es Rockchef gab, und die sind immer noch wie neu. Und jetzt das Geheimnis dahinter, vielleicht können wir es heute lüften. Warum sind eure Sachen denn so langlebig? Aber bevor wir darauf einsteigen, erzähl doch mal ein bisschen was über Karlowski und die Geschichte. Ich glaube, die ist jetzt, die geht ja schon fast an 100 oder über 100 Jahre, oder? Das ist doch eine Tradition, über die es sich lohnt zu reden.
Ja, wir haben eine Geschichte über 130 Jahre, gegründet 1892 von meinem Ur-Ur-Urgroßvater August Karlowski. Ja, der hat damals angefangen mit einer Kutsche Kurzwaren zu handeln, Knöpfe, Garne, hat das dann relativ aufgebaut, größer gemacht. Dann ging das irgendwann an seinen Sohn, den Hermann Karlowski, der das dann mit seiner Frau Frieda weiter betrieben hat, größer gemacht, wirklich teilweise im Großhandelsbereich auch aufgebaut. Dann durch die Zeiten und vor allen Dingen dann halt auch durch den Zweiten Weltkrieg hat sich natürlich viel verändert mit unserer Lage hier in Ostdeutschland. Eigentlich Magdeburg, wir sind ein Ur-Magdeburger Unternehmen, haben bloß unseren Standort hier ein paar Kilometer außerhalb Magdeburgs, weil wir einfach irgendwann die Fläche brauchten. Also das heißt, alle da draußen, die sich wundern, warum an unserer Anschrift immer Wandsleben-Börde ist, das ist der Logistik geschuldet. Kam die Situation für meine Familie, sich zu entscheiden. Damals war es mit der Teilung Deutschlands so, dass die Möglichkeit bestand, einen Vertrag mit der DDR zu schließen, dass die Firma und das Eigentum halbverstaatlicht werden. Bedeutet im Endeffekt, dass es auf dem Papier noch irgendwie der Familie gehört, aber die operativen Entscheidungen, was damit passiert, im Endeffekt staatlich geregelt werden. Und so kam es dann halt auch. In der DDR wurde dann entschieden, dass in unseren Betrieben hier die Gummischürze und die Spritzbeutel hergestellt werden für die gesamte DDR, was das Fundament nochmal so ein bisschen war für die Geschichte, die danach kam. Dann ist das an meine Großmutter gegangen, an die Gisela Karlowski, und dann im Endeffekt nach ihrem Tod an meinen Vater, der das dann 1990 weiter betrieben hat und gefühlt ja nach der Wiedervereinigung auch irgendwie von null wieder. Es waren ja viele Strukturen nicht vorhanden hier in Ostdeutschland, und er hat eigentlich gefühlt wieder von null angefangen, hat das dann jetzt gefühlt mehr als 30 Jahre wieder hochgezogen. Ich bin jetzt seit 2014 drin, also feiere nächstes Jahr mein 10-Jähriges und habe hier dann auch ganz normal angefangen erstmal, habe mich dann verschiedenste Bereiche dann übernommen. Ja, und seit diesem Jahr dann auch in der Geschäftsführung und Ja, so ein bisschen so ist unsere Kurzgeschichte, unserer mehr als 130-jährigen Geschichte kurz gefasst, zusammengefasst, ja.
Was ich spannend finde, ist die Zeit in der DDR. Schürzen und Spritzbeutel. Sind die Spritzbeutel noch übrig geblieben und die Schürzen? Produziert ihr noch welche?
Also, um ehrlich zu sein, die Spritzbeutel leider nicht mehr, weil wir das ja quasi mit so einem, aus einem Gummimaterial, man hatte ja quasi ein beschichtetes Material, ja, was sehr wasserabweisend ist, und wir haben quasi den Schablon gehabt, das kann ich mich noch als Kind dran erinnern, ne, die Schablonen auf die Stoffrollen gelegt, dann ausgeschnitten und mit den Überresten, ja, die hat man halt nicht weggeschmissen, die hat man eingedreht, so eine Tülle dran gemacht, gestampft, und dann hatte man quasi einen Spritzbeutel. Das ist heute nicht mehr, also wir führen es jetzt nicht mehr im Sortiment, weil heute ja viel da mehr im Einwegbereich gearbeitet wird. Aber die Gummischürze haben wir noch im Sortiment. Die bleibt bis nach wie vor, die gibt es im Metzgerbereich immer noch, wird die gern gesehen. Und ja, wir haben natürlich noch ein historisches Stück hier über aus der Vergangenheit, aber jetzt im vertrieblichen Alltag ist das im Spritzbeutelbereich zumindest nicht mehr jetzt vorhanden.
Wenn wir euer Sortiment uns mal anschauen, dann seid ihr sehr innovativ. Ja? Ich erinnere an die letzte Internorga, wo es dann, ich sag mal, um das Thema Nachhaltigkeit geht. Ihr seid ja nicht nur in der Gastronomie und Hotellerie unterwegs, ihr seid ja auch in den Krankenhäusern. Ihr forscht ja richtig an neuen Technologien. Was hat sich jetzt in den letzten, ich sag mal, 3 bis 5 Jahren denn eigentlich an der Technologie des Stoffes? Also ich kenne die Kochjacke klassisch, ja. Ich liebe eure Diamond Cut als Beispiel, ja. Die ist sehr elegant. Ich glaube, die Nationalmannschaft der Köche hat sie auch getragen.
Genau.
Der Ronny Peach, glaube ich, ja, trägt sie auch gerade in
Robin, genau, der
Robin,
Robin.
Entschuldigung, Robin.
Genau. Der trägt die auch, genau. Und sein Team.
Genau, und ich finde die ist mega elegant. Ja. Ich finde, auch wenn ich jetzt in der Küche stehe, wenn ich in einem Coaching bin, habe ich auch immer das Gefühl, die hat eine Klimaanlage eingebaut, wie auch immer das funktioniert. Also du fängst nicht an zu schwitzen. Ich kenne das noch so aus meiner Ausbildung, als ich in der Kochlehre war, da triefte man teilweise. Da hat sich ja auch viel gewandelt. Wie ist da so die Entwicklung? Was kannst du da erzählen?
Ja, also in meiner Zeit, jetzt sagen wir mal, ich würde sogar vielleicht ein bisschen weiter ausholen, in den letzten 10 Jahren. Wie du beschrieben hast, vor allen Dingen die Stoffdicke hat sich in den letzten Jahren extremst verändert. Ich glaube, man hat dann irgendwann schon verstanden, also früher war es schon noch halt so, es war eine Kochjacke und sie musste weiß sein. Also wenn man jetzt speziell auf Kochjacken, wir können das ja über jeden Produkt Bereich irgendwie auch mal ziehen, aber nehmen wir mal wenn es jetzt um Küchenbekleidung geht, es war immer geprägt von einem klassischen Outfit, ja, schon weiß, klassisch und stabil, robust, damit, ja, ich glaube auch ein Stück weit, dass der Gedanke, dass wenn da mal ein Fetttropfen rüber spritzt, dass das nicht gleich die Haut verbrennt. Es hat sich jetzt in den Jahren gewandelt zum erstmal im Bereich Farben total offen geworden. Ja, also dieser klassische Ansatz von weißer Kochjacke immer noch, aber wir haben heute Aubergine bis hin Salbei. Das heißt, die Farbgebung hat sich total erweitert. Die Materialdicke ist total dünner geworden, also weitaus dünner geworden. Wir sind hier momentan im Bereich von bis zu 150 Gramm. Also das ist schon dünn, ja, wenn man überlegt, ein klassisches Hemd hat so 120, kann auch bis 100 runter, obwohl das denn schon fast transparent ist. Aber wenn ich einen klassischen Hemdenstoff habe, so im Durchschnitt 120, 125, 130 und dann zu einer Kochjacke mit 150, 160 ist nicht mehr viel. Aber der Umstand, dass es immer wärmer wird, nicht nur außen, sondern auch in den Küchen, hat sich verändert. Der Anspruch ist dahin, dass es dünner werden soll. Und was wir halt momentan auch sehen, dass der Trend eher zu Kurzarmkochjacken mehr gehen. Weg von Langarm mehr hin zu Kurzarm, weil einfach auch der Temperatur geschuldet. Auch da würde man jetzt wieder sagen, dass ja die Köche sagen, Mensch, nein, wenn es halt das Fett spritzt und so, soll nicht an meine Hände, an meine Arme. Aber ja, manchmal Zahlen lügen manchmal auch nicht, ne?
Gib mir doch mal, also das mit der kurzen Jacke hat mich jetzt total verwundert, weil ich glaube, ich würde nie auf kurzärmlich in der Küche umsteigen, aber man sieht ja immer auch die rosanen Jacken und also es ist ja wirklich bunt geworden. Aber wenn ich jetzt mal, also ich bin jetzt mal ganz gemein, Nils. Es gibt bestimmt 100 Anbieter von Kochjacken. Ja? Und irgendwo machen sie ja nichts anders, glaube ich jedenfalls, für mich als Außenstehender. Ich sehe die Kochjacken, du kennst ja auch noch die mit den Knöpfen, die ich da so reindrücke. Da war man ja stolz, wenn man irgendwann mal die schwarzen tragen durfte. Als Lehrling hast du immer die weißen getragen. Ich weiß gar nicht, ob es diese Hierarchie überhaupt noch gibt. Ist denn Kochjacke gleich Kochjacke oder gibt es da Unterschiede, die ich selber als Konsument erkennen kann? Also wenn ich gehe jetzt in ein Bekleidungsgeschäft, in ein Fachgeschäft, da sind ja dann, weiß ich nicht, 20, 30, 40 verschiedene Marken. Woran kann ich denn erkennen, dass diese Kochjacke, mir passt, das ist jetzt Quatsch, da muss ich sie anprobieren, aber woran kann ich denn erkennen, dass sie eine gute Qualität hat, dass sie langlebig ist und dass sie mich in meinem Arbeitsalltag in der Klimatisierung, so würde ich das mal nennen, unterstützt. Gibt es da irgendwelche Tipps?
Ja, würde ich gerne. Und dann wiederum, ich glaube, man muss es dennoch auch ein wenig an Markenerfahrung koppeln. Also da müsste man ein bisschen in eine Materiallehre rein. Ich probiere es mal kurz zu machen.
Lass dir Zeit. Ich finde es spannend.
Ja, also wir haben ja im Bereich Textil eine gewisse Auswahl an Materialien, die wir da verwenden. Dennoch ist der Großteil der Kochjacken, wenn jetzt nach meiner Expertise und meines Wissens nach, sogenannte Mischstoffe, die aus Baumwolle, Polyester bestehen. Beide Fasern oder beide Materialien haben Vor- und Nachteile. Und ich bin immer so ein Freund davon, dass man auch als Konsument sich mal kurz ein bisschen einliest. Warum kann auch ein Polyestergarn gut sein? Warum kann eine Baumwolle gut sein? Baumwolle ist halt, viele schwören halt auf Baumwolle, ist halt ein Naturprodukt, ist auf zellulärer Basis und nimmt im Endeffekt Feuchtigkeit auf. Was, wenn man natürlich dolle schwitzt, ja, irgendwann schwer wird, es trocknet dann halt dementsprechend auch ein bisschen langsamer. Vorteil ist, es haftet dann halt, man hat einen gewissen Vorteil auch im Bereich Geruch, ne? Das hat man bei Polyesterstoffen weniger. Bei Polyesterstoffen ist halt der Bereich der Feuchtigkeitstransport einfach viel besser gegeben. Man hat eine viel schnellere Trocknungseffekte auch, weil das im Endeffekt muss man sagen, Polyester ist Erdöl, ist aus dem Erdöl gewonnener Kunststoff und da kann keine Flüssigkeit drin gebunden werden. Das heißt, es transportiert halt auch viel schneller durch. Nachteil ist, dass man daher irgendwo einen höheren Geruch hat, ja, Schweißgeruch. Und ich glaube, das ist im Arbeitsbereich grundsätzlich gerade so die Frage, wie gewichtet man den Naturfaseranteil und den Kunststofffaseranteil, weil umso mehr Kunststoff ich halt, umso mehr Polyester, oder es gibt auch andere Kunstfasern, ich reinpatte, ist es halt umso bügelleichter. Ne? Also auch für viele, die da draußen hören, es gibt viele Wege, um Bügelleichtigkeit herzustellen, ne? Aber entweder man macht mehr Kunststoff rein, ja, also Kunstfasern, oder man bestattet es halt quasi mit einer Beschichtung aus, die meistens aber nach einer gewissen Anzahl von Wäschen rausgehen. Und das ist natürlich im Bekleidungsbereich für Gastronomie so eine schwierige Sache, weil man es recht oft wäscht und dann auch in relativ hohen Temperaturen. Um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, und dann geht es auch nochmal vielleicht ein wichtiger Punkt, Qualität, Langlebigkeit. Wenn ich Naturfasern einsetze, dann hängt das ganz oft auch von der Qualität ab oder die Qualität hängt ganz oft davon ab, wie lang so eine Baumwollfaser zum Beispiel ist. Je länger eine Baumwollfaser ist, so qualitativ hochwertiger ist sie und so langlebiger wird sie auch. Umso weniger hat man einen sogenannten Pelling-Effekt, wo halt sich so eine Knöllchen oben bildet. Und das ist halt was, das sieht man Konsument nicht von draußen. Ja, das heißt, wenn ich ein Naturfaserprodukt kaufe und sage, ey, es ist Baumwolle, super. Ja, es kann aber auch mit der absolut kürzesten Baumwolle produziert worden sein. Und dann hat man trotzdem irgendwann ein schlechtes Oberflächenbild. Und ich glaube, für einen Konsument ist es irgendwo ein Stück weit ausprobieren. Es ist ein Stück weit aber auch Markenvertrauen. Ja, wo habe ich gute Erfahrungen gemacht? Weil die Firmen, die sich halt lange am Markt bewährt haben, sind auch Firmen, die irgendwann auch an den Punkt kamen, viel auch zu testen, viel in Labors zu geben, eine konkrete Vorgabe in der Fertigung zu machen, wie die Materialien, welche Materialien wie die verarbeitet werden müssen, wie die physikalischen und chemischen Anforderungen an so ein Material auch sind. Und das meiner Erfahrung nach passiert halt vor allem bei Firmen, die auch irgendwo ein bisschen eingesessener sind, auch eine gewisse Struktur bauen konnten. Aber ansonsten, es hat viele Vor- und Nachteile. Da könnten wir absolut in die Tiefe gehen. Wenn man viel einen höheren Polyesteranteil hat, muss man wissen, es leicht bügelt sich leichter. Man riecht aber relativ schnell stark. Bei einem hohen Baumwollanteil, man riecht weniger, aber man muss halt viel bügeln. So, das heißt, allein am Material kann man es nicht so einfach festmachen.
Gib mir, wenn ich jetzt, ich gehe mal jetzt von unseren Azubis aus. Ja, ich entscheide mich heute als Lehrling, ich möchte in die Küche gehen, ich möchte Koch lernen. Dann geht ja meine Familie meistens mit mir los und kauft mir meine erste Kochjacke. Ja, also vielleicht bestelle ich die auch übers Internet. Raten wir oder wollen wir jetzt den Jungköchen, also die jetzt in die Ausbildung gehen, wollen wir denen raten, einen Anteil von Polyester mit reinzunehmen, damit sie immer schnicker aussehen und die Mama zu Hause nicht so viel bügeln muss? Also vielleicht lernen sie es dann auch. Oder wollen wir sagen, nimm doch lieber einen hohen Baumwollanteil. Und wenn ich die Frage nochmal konkretisieren darf, was ist aus deinem Gefühl die perfekte Mischung? Wie viel Baumwolle und wie viel Polyester sollte auf dem Etikett draufstehen?
Ja, also ich würde definitiv schon mal empfehlen, einen Naturfaseranteil mit reinzupacken, allein schon für Köche, die an einer offenen Flamme auch kochen, weil das ist jetzt schon wirklich ein Aspekt, wenn ich ein Bekleidungsstück habe mit wirklich einem sehr hohen Kunstfaseranteil und da kommt mal eine offene Flamme gegen, dann geht das natürlich schneller ab als, ja, wahrscheinlich nicht in der Geschwindigkeit, aber es brennt natürlich dann schon zügiger. Ich finde einen Mix halt gut. Ja, man hat die Vorteile aus beiden oder ein Stück weit die Vorteile aus beiden. Wenn du meine textile Seele fragen solltest, dann bin ich ein Fan von sehr hohem Baumwollanteil. Ich nehme aber auch in Kauf, es halt dann zu bügeln. Ja, das muss man halt wissen.
Also die Textil, klar, weil du Baumwolle magst. Also sagst du jetzt 90% Baumwolle, 10% Polyester oder 95% Baumwolle?
Wird auch so schwer am Markt zu kriegen sein. Also ja, also ich ganz, wenn du 90% Baumwolle, dann kannst du auch gleich 100 nehmen. Also das, okay. Das ist dann fast vom Effekt nicht mehr wirklich spürbar, muss man sagen.
Okay, dann aber spannend, weil ich habe noch nie reingeguckt. Ich vertraue euch. Ich brauche eine neue Kochjacke. Ich habe ja den Vorteil, dann kriege ich die auch. Danke für das Vertrauen. Nein, Spaß beiseite. Ich habe ja noch nie wirklich reingeguckt, wie viel das ist. Also wo sagst du, ist so ein guter Mix, dass ich zwar schwitzen kann, aber nicht stinke? Nämlich jetzt auch, wenn ich stinke.
Sonst ich finde also, ja, goldene Mitte, 50-50. Wir haben auch einige Stoffe mittlerweile 50-50 bei einer 150 Gramm, beim 150 Gramm auf dem Quadratmeter Gewicht. Wir haben das genau aus dem, weil wir probieren, das Beste aus beiden zu kriegen. Plus diesen leichten Stoff. Also das wäre jetzt mein Favorit wäre 50-50 Polyester Baumwolle in einer 150 Gramm Grammatur.
Mega. Was ist denn zum Thema Nachhaltigkeit? Alle reden ja über Nachhaltigkeit, Fingerabdruck, CO2-Ausstoß, Klimaneutralität. Was gibt's da Neues aus eurem Haus?
Also wir beschäftigen uns ja schon einige Jahre mit dem Thema intensiver, haben uns vor 2 Jahren mit dem grünen Knopf auch zertifizieren lassen. Also für alle, die das noch nicht so mitgekriegt haben, es ist ein offizielles Zertifikat und eine Zertifizierung vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Man hat im Endeffekt da die Aufgabe ja, Potenziale aufzubauen, dass die Zusammenarbeiten mit uns und anderen internationalen Ländern nachhaltiger, besser, menschenwürdiger auch passieren. Und man hat sich damals quasi diese auch als Industrie, die Textilindustrie rausgenommen und hat sich die mal ein bisschen genauer beleuchtet und hat festgestellt, dass es wirklich ein Sammelsurium und mehr an Zertifikaten gibt und hat da probiert, wirklich einen Standard zu finden, der auch diese Mehr an Zertifikaten einschränkt und sich auf das Wesentlichste fokussiert. Und man wird im Endeffekt, ja, kann man sagen, zertifiziert jedes Jahr nach staatlichen Vorgaben. Das sind 46 Standards, die erfüllt werden müssen, sowohl sozial als auch ökologisch. Sehr anspruchsvoll. Und das machen wir jetzt schon seit 2 Jahren, sind da mittlerweile sind es 80 Firmen, die das geschafft haben. Und das ist eine sehr große Chance für ein Unternehmen, aber auch eine große Herausforderung, weil man schon tief in die Lieferketten gehen muss mittlerweile. Man muss sehr genau wissen, wo die Lieferketten sind, wie sie aufgebaut sind, was da passiert. Und man muss sehr tief sich auch mit Risiken auseinandersetzen. Wo entstehen durch unsere wirtschaftlichen Handlungen gewisse Risiken für Mensch und Umwelt? Und das probieren wir sehr intensiv zu verfolgen und weiter auszubauen. Können mittlerweile Produkte anbieten, die einen sehr hohen Naturstandard einhalten. Wir haben recycelte Polyester in unseren Geweben verarbeitet. Unsere Fertigungsstellen werden auf Arbeitsschutz von externen Dienststellen auch regelmäßig auditiert. Wir gucken sie uns regelmäßig an. Also da passiert eine ganze Menge. Und die Reise wird ja weitergehen, jetzt auch mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, was jetzt gestartet ist. Und da sind wir aber, glaube ich, ganz gut aufgestellt mit dem grünen Knopf.
Nils, wie, ich sag mal, die Gastronomen haben ja momentan, ich sag mal, mit der Inflation wahnsinnig zu kämpfen.
Ja.
Sie haben mit den gestiegenen Energiekosten zu kämpfen. Die Personalkosten gehen nach oben. Wie sieht's bei euch aus? Ist es sehr energieaufwendig? Habt ihr da auch, ich sag mal, so ein bisschen Bedenken für die Zukunft, wenn die Energiepreise sozusagen explodieren? Müsst ihr da auch was tun oder seid ihr gut aufgestellt? Klar seid ihr, um Gottes Willen. Das Unternehmen wird jetzt nicht vom Markt verschwinden. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Römertopf hat Insolvenz angemeldet.
Okay.
Ich liebe diesen Römertopf für zu Hause. Aber das ist ja auch ein uraltes Traditionsunternehmen da ging es dann wahrscheinlich auch um die Energie. Das ist ja sehr energieintensiv sozusagen, die Herstellung. Wie sieht's da bei euch aus?
Hier am Standort direkt betrifft es uns zum Glück nicht ganz so stark, weil ich glaube, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Der Großteil der textilen Fertigung mittlerweile entweder in Nordafrika, in Tunesien, Marokko, wie auch in Asien stattfindet, bei vielen Firmen auch. Ich glaube, das wäre jetzt, ich glaube mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen, wenn ich zu sagen, dass das ein Großteil der Firmen ist. Wir sind in Deutschland leider keine Textilhochburg mehr. Auch in Europa wird es immer schwieriger. Wir haben aktuell Produktionsstätten noch in Bulgarien. Wir haben in Marokko eine Fertigungsstelle und der Rest dann in Asien. Da in diesen Ländern, vor allen Dingen aber in Asien, die Energieproblematik nicht so extrem ist wie bei uns hier, spüren wir es zum Teil auch die Inflation in den einzelnen Fertigungsschritten. Ja, also das ist keine Frage, aber da sind sicherlich die Ursachen noch ein bisschen anders wiederzufinden oder zu begründen drinne. Da sind wir zum Glück ein bisschen weniger betroffen. Was uns eher betrifft, sind steigende Transportkosten. Das ist zum Glück ein bisschen wieder gefallen. War in der Corona-Zeit natürlich extrem. Wenn man da natürlich asiatisch oder international gefertigt hat, dann hat das einen schon dolle betroffen. Es sind in den einzelnen Ländern steigende Lohnkosten, die natürlich in den Fertigungen mit einfließen, was auch legitim ist, logisch. Aber ja, das ist es gibt gewisse Verknappungsproblematiken auch. Es gibt auch Thematiken im Bereich Naturfasern. Ja, es gibt in der Welt nur eine begrenzte Anzahl von Baumwollanbauflächen. Wir merken auch die Inflation, die fließt auch bei uns ein, aber wir sind nicht ganz so aktiv betroffen von den steigenden Energiekosten als Unternehmen, was ja mir auch sehr leid tut für viele Unternehmen, die auch noch aktiv hier in Deutschland fertigen.
Jetzt haben wir viel über Produktion, über Techniken uns unterhalten. Was hältst du davon? Ich frage dich jetzt mal ganz spontan, wollen wir den Leuten da draußen nicht mal die Möglichkeit geben, dass sie mal so ein Produkt testen können? Was hältst du davon?
Gerne.
Ja, wollen wir eine Verlosung machen?
Wir machen eine Verlosung.
Okay, was hauen wir raus? Eine Kochjacke und irgendwas für einen Service? Ein Sweatshirt?
Polo.
Polo. Genau. Dann machen wir das jetzt einfach. Leute, geht auf unsere Webseite, tragt euch im Kontaktformular an auf gastro-piraten.de. Wenn es dort, ich glaube, wir haben noch gar keine Betreffzeile, aber ich glaube, da könnt ihr einen Betrieb angeben, freiwillige Angabe. Schreibt doch einfach Podcast, Gewinnspiel, Kochjacke oder Polo, das, was ihr haben wollt. Können wir das besticken mit dem Namen desjenigen?
Ja. Ich hau sogar noch einen drauf. Wir machen wir machen Kochjacke plus Schürze plus Latzschürze und für Service machen wir Polo plus Fließjacke. Eine coole Jacke noch für die Herbst, denn es ist für den Sommer und Herbst auch gut ausgestattet.
Mega.
Und gerne bestickt auch, wenn die Person möchte, mit dem Namen, machen wir.
Das ist doch mega. Dann einfach aufs Kontaktformular, schreibt rein, welche Art ihr haben möchtet, ob ihr aus dem Service kommt oder ob ihr aus der Küche kommt. Dann gucken wir, ich würde jetzt mal sagen, wir machen das Ende September, bis Ende September 2000 und jetzt sind wir in 23, bis Ende September 23 könnt ihr euch eintragen, dann machen wir eine kleine Lostrommel. Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es wird auch nicht in Geld umgewandelt. Also das machen wir jetzt einfach aus Spaß. Ja. Es ist also kein richtiges Gewinnspiel, aber wir wollen mal einen raushauen und tragt euch einfach ein auf der Webseite und in dem Moment, wo ihr das gewonnen habt, nehmen wir Kontakt mit euch auf, damit wir genau den Namen, was da raufgestickt werden soll, dass wir die Größe haben, dass ihr dann auch wirklich etwas bekommt, was ihr die nächsten 5, 10 oder 15 oder sogar 20 Jahre tragen könnt. Weil eins habe ich gelernt, Karlowski ist nicht zerstörbar irgendwie. Also ich weiß nicht warum. Also irgendwas macht. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich das bei Nils heute rauskriege, warum die Sachen auch nach 50 oder 100 Mal waschen immer noch aussehen, als wenn sie gerade aus dem Paket kommen. Gibt's da einen Trick, Nils? Komm, hau einen raus. Sag's mir.
Gute Materialien. Das heißt, gute Fertigung, gute Materialien. Denn gutes Verständnis für Farben und auch Materialeigenschaften. Das ist schon was, wo viel die Magie drin ist.
Das war ein schönes Schlusswort, Nils. Die Magie ist in Karlowski drin. Bitte beachten, dies ist keine Dauerwerbesendung. Das war einfach ein innerer Wunsch von mir, mal mit Nils über die Produkte zu sprechen. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann hört einfach nicht weiter. Wobei, wir sind jetzt am Ende. Nils, gibt es noch was du als Botschaft raussenden möchtest?
Ich würde mich freuen, alle, die bisher noch nicht im Genuss unserer Sachen gekommen sind, würde mich freuen, wenn ihr uns eine Chance gebt. Alle, die bisher zufrieden sind, freue ich mich. Und alle, die bisher nicht zufrieden sind, hoffe ich, dass wir das verbessert bekommen. Ich bin gespannt, wenn es irgendwelche Kommentare auch gibt. Kann ich hier gerne auch noch beantworten, wenn es nachträglich was gibt. Hat mich gefreut, vielen Dank.
In dem Sinne, haut eine Delle ins Gastro-Universum. Denkt dran, teilen, liken und bis bald.